Also, ihr Lieben, ihr habt es schon gehört von der Martina. Predigtthema Berufung und Würde. Das bedeutet zuallererst, Clemens, bitte lerne, wenn du nach Speyer kommst, nimm keine grüne Schrift. Kann man schlecht lesen, aber ich möchte zuallererst mit euch ein bisschen über den Himmel reden. Warum? Weil das Jesus unglaublich gerne gemacht hat. Viele seiner Gleichnisse, die meisten seiner Gleichnisse, da redet er vom Reich der Himmel oder vom Reich Gottes, je nachdem, wo du jetzt gerade nachblätterst. Und du kannst dir wirklich vorstellen, wenn Jesus anfängt, vom Himmel zu reden. Ich meine, die hatten damals keine Armbanduhr, wo der Puls dann automatisch mitgemessen wird und die Schritte gezählt werden. Aber ich stelle mir wirklich vor, wenn Jesus vom Himmel erzählt, dass sein Puls dann höher geht. Dass er sagt, oh ihr Menschen, dafür bin ich eigentlich gekommen. Ich bin gekommen, um euch vom Himmel zu erzählen. Denn da komme ich her. Das ist seit Ewigkeiten, ist das meine Heimat. Und es ist mir so wichtig, dass ich euch das nahe bringe. Und dann nimmt er sich hier, keine Ahnung, es wird keine halbe Minute dauern, in denen er den Menschen zwei Bilder bringt, um zu sagen, versteht ihr jetzt, was gemeint ist, wenn ich vom Reich der Himmel rede? Wir kennen das alles, keine Neuigkeiten. Das Himmelreich, sagt Jesus, mit dem Puls auf 180 vielleicht, das gleicht einem Schatz. Verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Wiederum, ich probiere es nochmal anders zu erklären, vielleicht kommt ihr damit besser klar. Gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Fertig. Damit hat er zwei Bilder. Leute, das ist der Himmel. Darum geht es eigentlich. Ich habe ein paar Worte unterstrichen. Das sind die Worte, um die es mir jetzt ein bisschen geht am Anfang, in der Hoffnung, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, was meint eigentlich Jesus, wenn er vom Himmelreich redet? Himmelreich ist keine Frage von unserem Taschenrechner, dass wir sagen, okay, das muss aufgehen und das muss sein und davor muss das und das passiert sein und ich muss das gemacht haben und dann muss ich das machen und jetzt am Ende geht dann die Rechnung auf und jetzt ist endlich Himmel. Er sagt, in dem Moment, wo du in Kontakt kommst mit dem Himmelreich, erlebst du etwas in deinem Inneren, was du ganz schwer beschreiben kannst. Er probiert es hier mit dem Wort Freude. Du bist auf Himmelreich gestoßen, auf das Reich der Himmel, und in deinem Inneren geschieht etwas, was jenseits ist von aller theologischen Rechthaberei oder von all unserem Forschen und Erklären wollen, von all dem, wo wir doch bitte immer gerne auf der richtigen Seite sind und es wahrscheinlich öfter nicht sind, als es uns selber lieb ist. Aber er sagt, in Wirklichkeit, o Menschheit, ist Himmelreich ein inneres Erleben. Da geht bei mir die Pumpe. Ich freue mich. Allein bei dem Gedanken an das Himmelreich ist Freude. Und diese Freude, das, was dieser Kerl da, der den im Acker gefunden hat, diesen Schatz, was er dort gefunden hat, ist komischerweise etwas Verborgenes. Dieser Schatz war verborgen in einem Acker. Der hat diesen Acker wahrscheinlich gepachtet und jeden Morgen ist er los. Wahrscheinlich war er gerade beim Pflügen, damit irgendwie auch die Saat reinkommen kann. Und auf einmal, unverhofft, stößt er auf diesen Acker, der war verborgen. Himmelreich ist keine Frage der Information. Himmelreich ist nicht, Leute, ich habe es euch doch erklärt, habt das denn jetzt nicht verstanden? Die Information über das Himmelreich ist für uns alle zugänglich. Hundertfach, tausendfach, millionenfach auf Wikipedia, auf Google, Himmelreich, wir haben alle unsere Bibel, uns wird das Himmelreich deutlich und oft genug beschrieben, erklärt. Und jetzt merken wir auf einmal, Himmelreich ist eigentlich nicht die Frage, ja, du musst halt lesen können, sondern obwohl es für uns alle zugänglich ist, ist es anscheinend etwas, was dennoch verborgen ist, weil es aus einer Welt kommt, die jenseits dessen ist, was wir mit unseren Sinnen begreifen können. Wir können da nicht drüber stehen, sondern es ist dennoch etwas Verborgenes. Und wie kommt die Freude? Weil dieses Verborgene irgendwo für dein Herz ans Licht gekommen ist. Du hast innerlich verstanden, oh, Himmelreich. Und auf einmal ist diese Freude da. Und du gehst nach Hause und du möchtest es deinen Eltern, deinen Kindern, keine Ahnung wem, erklären. Und du merkst, du stammelst, weil du nicht die richtigen Worte findest. Weil Himmelreich etwas nicht, Leute, ich erkläre es euch doch, dann ist es da. Es ist und bleibt etwas unseren Sinnen, unserem Verstehen wollen, Verborgenes, und trotzdem packt es dich. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das war, so als ihr zum Glauben kamt? Wie war denn das? Auf einmal, wow, er ist wirklich da, es gibt ihn wirklich. Und du weißt nicht, wohin mit deinen Empfindungen, wohin mit deinem Glück. Unglaublich, irgendwo hat die Ewigkeit dein jämmerliches, irdisches Unterwegssein getroffen. Und du denkst, oh, ich weiß gar nicht, was los ist. Du hast das Gefühl, bei dem Mann da oben, der hat es unverhofft gefunden. Der ist da mittendrin drauf gestoßen. Und bei dem Mann hier unten, bei dem Kaufmann, der hat das wirklich gesucht. Ich glaube, so ist es bei uns auch. Manch einer ist unverhofft mit dem Himmelreich in Berührung geraten. Das war bei mir der Fall. Ich habe nicht gesucht, bin aus einer Laune heraus, bin ich mal in so einen Studentenbibelkreis mitgegangen. Und dort hat mich die Gegenwart Gottes wirklich dermaßen in einer positiven Art und Weise den Boden unter den Füßen weggezogen, dass ich auf der einen Seite habe ich mich selten so beschämt, so jämmerlich gefühlt, einfach nur, weil ein in der Gegenwart Gottes die ganze eigene Überheblichkeit so bewusst wird. Und auf der anderen Seite habe ich mich nie so sehr gefreut in meinem Leben wie da. Die Freude, gemerkt zu haben, er ist wirklich da und er will mich haben, unbeschreiblich. Ich gehöre eher zur Kategorie unverhofft, aber viele Menschen finden Jesus, finden Himmelreich, weil sie es suchen, weil sie merken, dass hier irgendetwas muss hier sein, was von außen kommt, was unserem Weltenlauf einen Sinn gibt und eine Bestimmung. Warum gibt es mich überhaupt? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ich gebe mich nicht zufrieden mit 4 Streamingdiensten, die ich abonniert habe, und mit meinem Kontoauszug, den ich einmal im Monat mir angucke. Halt, da ist doch noch mehr. Mein Menschsein ist doch irgendwo noch mehr. Und dann suchst du vielleicht oder du findest Gott unverhofft. Und Suche bedeutet wirklich, dass ich merke, wenn diese Freude mich packt, da merke ich auf einmal nicht, hey, ich habe einen Jackpot, sondern diese Freude hat etwas zu tun mit, hier gehöre ich hin. Hier bin ich zu Hause. Hier weiß ich, dass ich endlich angekommen bin. Was ganz anderes als ein Lottogewinn. Hier merke ich, ich bin endlich angekommen. Und dann rattert es bei uns so, ratter, Anfang der Bibel, wie war denn das nochmal? Gott schuf den Menschen zu seinem Willen. Warum gibt es nicht? Ah ja. Ich spiegel Wesen Gottes wider. Ich bin erschaffen worden zu einer herrlichen, ewigen Gemeinschaft im Angesicht des lebendigen Gottes. Gott ging spazieren im Garten Eden. Das war Normalität. Und er ist die Liebe und er erschafft mich als sein Ebenbild und er erschafft mich, dass ich liebend und geliebt mit ihm eine Ewigkeit lang unterwegs bin. Und jetzt auf einmal begegnet mir Himmelreich und ich merke, ah, da bin ich ja endlich wieder angekommen. Endlich. Und dann kommt Jesus und dann stirbt er am Kreuz. Und dann merken wir, das hat unglaublich viel miteinander zu tun, dass hier eine Erlösung geschehen ist. Dass wir erfahren aus der Bibel, Gott war in Christus und versöhnt die Welt mit sich selbst. Hier ist etwas passiert, was auf einmal einen Weg wieder eröffnet. Wir nennen das Erlösung. Und Jesus hängt am Kreuz. Vater, warum hast du mich verlassen? Wir wollen gar nicht hingucken. Und im gleichen Moment sagt er, und hier öffnet sich endlich wieder der Weg in Richtung
Himmelreich. Was ich mache euch den Weg nach Hause wieder möglich. Der Heimweg ist endlich wieder zugänglich. Endlich. Ich darf euch endlich wieder rufen, euch endlich wieder einladen, dorthin, wo ihr eigentlich hingehört. Das ist eure Berufung. Himmelreich ist eure Berufung. Und dann merkst du, wir haben dann immer so theologische Worte, Glaube, Liebe, Hoffnung, da machen wir Predigtreihen drüber und so weiter. Und auf einmal wird dieses Wort Hoffnung eine ganz lebendige Geschichte. Auf einmal kannst du mit dem Wort Hoffnung was anfangen. Da gibt's ja was, nicht was ich mir ausgedacht habe, sondern das wird auf einmal ganz konkret und ich habe Lust und Energie, darauf hinzuleben. Und da merkst du, bei dir explodiert irgendwas im Herzen. Ich habe etwas gefunden. Himmelreich. Wow. Und wenn du das gefunden hast, dann gibst du alles daran. Alles, alles, alles. Damit das deins wird. Dann verblasst alles das, was bisher ein Wert für dich war. Sagst du, ich gebe das alles. Wenn ich das mein eigen nennen darf, dafür tue ich alles. Es gibt wenige Momente in unserem Leben, in denen wir begreifen, was wirklich wichtig ist. Ganz wenige. Gott schenkt uns diese besonderen Momente, wo uns das auf einmal klar wird. Und Jesus sagt nicht nur, dass er diesen Weg bereitet, sondern dass er selber der Weg ist. Und deswegen sagt er nicht nur, wer das Himmelreich finden kann, sondern wer mich findet, der hat damit eigentlich auch den Ort seiner Berufung gefunden. Wir haben es vorhin gehört von der Martina, Korintherbrief, dass unsere Berufung ist in Christus. Dort sind wir angekommen, weil er der Weg ist zu dem eigentlichen Punkt, wo wir eigentlich hingehören. Himmelreich und Jesus sind sehr, sehr eng miteinander verbunden, haben eine sehr, sehr große Schnittmenge. Wenn du Jesus gefunden hast als der, den er ist, dann bist du angekommen. Dann hast du nicht einen netten Typen kennengelernt, der viel über Nächstenliebe gepredigt hat und super tolle Wunder gemacht hat, sondern dann bist du endlich angekommen. Wenn du mal über das Wort Berufung nachgedacht hast, dann sagt uns Gott, deine Berufung ist nicht in allererster Linie dein Beruf. Herr, welchen Beruf, wohin berufst du mich oder in welches Land soll ich denn gehen? Sondern die Berufung des Christen ist das Himmelreich. Du bist berufen in das Himmelreich. Das ist der Ort deiner Berufung. Ich habe mal von einer Schulklasse gefragt, was ist denn eurer Meinung nach, ihr seid Christen, was ist denn eurer Meinung nach eure Berufung? Und dann kommen viele gute Antworten. Meine Berufung ist, die 10 Gebote zu halten, sagt einer. Echt? Dafür müsst ihr erschaffen worden. Gott ist endlich froh, wenn du die 10 Gebote hältst. Oh, echt? Dafür haben wir das gemacht. Oh, das ist ein Gottesbild. Oder ich soll in die Mission gehen vom Herrn erzählen. Tolle, super wichtige Sache. Aber bist du dazu berufen, an die eigentliche Berufung, die uns alle Christen eint, ist das Himmelreich. Das ist im Kern der Ort deiner Berufung. Und Jesus weiß, wovon er redet. Er ist doch Himmelsbewohner und er schwärmt und er sagt, ich sage das so, weil ich jederzeit mein letztes Hemd für den Himmel geben wird. Jederzeit. Und das Neue Testament ist voll davon, dass das Himmelreich der Ort unserer Berufung ist. In jedem zweiten Brief findest du, egal wer ihn geschrieben hat. Wir sind, Martina, du hast vorhin deine Bibel vergessen auf dem Stuhl.
Ich habe auch was vergessen. Mein Spiegel. Für uns Männer das ist ein Spiegel. Das ist was die Frauen im Bad benutzen.
Die gucken da rein und dann sehen die sich, und das ist ein ganz gemeiner Spiegel. Ich habe den mal falsch rumgedreht. Da erschrickst du. Da siehst du dich in einer Größe und du sagst, oh nein, so sehe ich wirklich aus. Eine Frau kann damit eine halbe Stunde verbringen und noch letzte Ungereimtheiten entdecken, entlarven und beheben. Beim Mann sieht es eher so aus, der guckt einmal in der Woche rein und sagt, das bin ja ich, und dann fällt dann wieder weg und er sagt, okay, danke, ich habe genug gesehen. Manchmal lohnt es sich da wirklich reinzugucken. Gott sei Dank seid ihr hier in der Tanzschule. Du kannst dich ja gar nicht retten vor Spiegel. Du siehst dich ja öfter, als dir lieb ist.
ist manchmal gar nicht schlecht. Guckst du mal da rein? Oh, ich bin ein Christ. Oh, ich folge Jesus nach. Wahrscheinlich halte ich so davon, dass ich denke, sehe ich das oder nicht. Das klappt mir mal nie, was probiert. Du, der du jeden Morgen in den Spiegel guckst, okay, mein Mann seit einmal gekocht, wenn du dich da wiedererkennst, dann findest du dort jemanden, der in das innere Reich berufen ist. Das siehst du hier drin.
Wir sind in das Reich der Himmel Berufene. Frage nicht nach deiner Berufung. Dorthin gehörst du. Und dorthin bist du auf dem Weg. Das ist dein Leben. Was für eine Ehre. Gott, wohin hast du mich berufen? Nicht diesen oder jenen Beruf oder diese oder jene Frau zu heiraten, sondern in die Ewigkeit bei dir. Miterben Christi, sagt Paulus. Was für eine Ehre wird uns das teilen, die wir hier manchmal uns jahrelang durch unser Leben quälen und zu berichten wissen von den Mühsalen und den Klagen des Alltags, sogar des christlichen Miteinanders. Welch eine Ehre! Du berufst mich in die heilige Gegenwart zu dir, eine Ewigkeit. Du sagst zu Jesus, was meines ist, auch dein, und zu mir sagst du das genauso. Mit welch einer Würde sind wir denn hier ausgestattet? Wie würdig ist das?
Liebe FEG Speyer, ein Christ ist ein Mensch, dessen Berufung das Himmelreich ist, die Herrlichkeit Gottes. Dafür gibt es uns. Das ist die Berufung. Ein Christ ist ein Mensch, dessen Berufung das Himmelreich ist, die Herrlichkeit Gottes. Das ist deine Identität. So sieht dich Gott. So identifiziert er dich. Und diese Würde wurde den Christen verliehen. Und jetzt ist die Frage, was mache ich denn jetzt noch die letzten paar Jahre, die ich hier auf dieser Erde bin? Wie viele Jahre sind es noch? 5? 15? 25? Wir wissen es nicht genau.
Wie kann ich denn jetzt damit leben, dass meine eigentliche Berufung im Himmelreich ist?
Und Paulus macht das kurz und knackig. Wir springen auf den Epheserbrief. So ermahne ich euch, ihr lieben Christen in Speyer, wo auch immer ihr seid.
Ich, sagt Paulus, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Das ist deine Aufgabe. Nicht die Frage, welchen Beruf soll ich ergreifen. Lebe ich würdig dieser Berufung? Egal in welchem Beruf, egal in welchem Land, egal in welchen gesundheitlichen oder familiären Umständen. Wie wird denn diese Würde sichtbar? Zum Beispiel, wenn ich Gottes Ebenbild bin, wie gehe ich denn mit Gott um? Ehre ich dich? Lebe ich ein Leben, und zwar in den kleinen Momenten des Alltags? Ehre ich dich in dem, wie ich lebe? Bekenne ich mich zu dir? Stelle ich mich zu dir? Halte ich deinen Namen in Ehren? Aber wir kennen das sogenannte Doppelgebot, liebe den Herrn und deinen Nächsten wie dich selbst. Meine Ebenbildlichkeit wird sichtbar darin, wie ich mit meinem Nächsten umgehe. So kann ich würdig meiner Berufung leben. Und wir sind in der Lage, diese Würde zu beschädigen. Wir kommen, wenn wir irgendwann am Ende unseres Lebens angekommen sind, mit sehr, sehr vielen Beschädigungen werden wir in die Ewigkeit ankommen. Wir hinterlassen Kratzer und Macken auf der Würde. Wir leben oft, als gäbe es Gott nicht. Wir können Tage damit verbringen, mit uns oder mit den Dingen, die uns so wichtig erscheinen, die Tage voll zu machen und vergessen, dass es Gott gibt. Wir leben oft, als gäbe es keine Ewigkeit, sondern nur dieses Leben hier. Unsere ganze Energie, unsere ganze Leidenschaft, unser ganzes Geld, unsere ganze Nerven, unsere ganze Kraft bleibt in den Regeln des Alltags hier auf der Erde stecken. Ich kann mich beschmutzen, meine Würde beschädigen, durch all die Dinge, die uns die Bibel immer wieder vor Augen führt, mit einem richtig geballten Maß Egoismus, mit der Bereitschaft, hier und da auch mal die Unwahrheit Wahrheit sein zu lassen. Wir sind bereit, mal so eine kleine Lüge einzubauen. Mit Heuchelei, indem wir einerseits so tun und in die Wirklichkeit Abgründe mit uns tragen, dass damit Heuchelei ist würdelos. Jesus hatte die größten Probleme mit den Heuchlern. Geringschätzigkeit. Wie viel hinterlasse ich in meinem Leben, wo ich meinen Nächsten geringschätze? Am besten, wenn er nicht da ist, dann ist es einfacher. Wie gut bin ich immer in meinen Erzählungen? Und wie kritisch kommt doch oft mein Nächster dabei weg? Wie bin ich bereit, hintenrum Dinge zu sagen, zu denken, zu hinterlassen? Also beschädige ich vor allem meine eigene Würde. Es geht gar nicht darum, dass ich vielleicht meinen Nächsten beschädige. Nein, ich immer dann, wenn ich meinen Nächsten beschmutze, beschmutze ich meine eigene Würde. Und Paulus, wir lesen es gleich noch drei Verse im Schnelldurchlauf, benutzt diese nächsten drei Verse, um uns dieses Würdig der Berufung zu erklären. Er sagt, pass auf, das geht folgendermaßen. Und da geht er nicht auf unseren Umgang mit Gott ein, sondern er beschränkt es ausschließlich auf unseren Umgang mit dem Nächsten. Er sagt, so wird die Würde des Berufenen sichtbar. Ihr im Leib des Herrn, als Christen. Er sagt, so ist ein Leben, was würdig der Berufung ist. In aller Demut, in Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung. Die eint euch, diese Hoffnung, eure Berufung. Uns eint alle dieselbe Hoffnung. Wir sind auch dazu berufen, miteinander die Hoffnung, die wir haben, zu teilen, uns darin zu stärken, uns da einander zu tragen, uns zu vergewissern. Das ist unsere Berufung. Deswegen tingeln wir Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst. Nicht, um nachher auf der Heimfahrt eine Bewertung, eine Benotung des Gottesdienstes zu hinterlassen, sondern weil wir uns bestärken und vergewissern wollen, dieser Hoffnung, zu der wir eigentlich berufen sind. So wird meine Würde sichtbar. Es ist die Würde des Berufenen. Die Würde der Berufung eines Menschen, dessen Berufung des Himmelreich ist. Die Würde dessen, wofür du alles stehen und liegen lässt, was dir auf der Erde vor die Füße kommt. Alles. Du lässt dafür alles stehen, um dieser Berufung würdig zu sein, das Himmelreich. Und Paulus ermahnt hier, ne, hast gelesen, er ermahnt. Er sagt nicht, das wollte ich euch auch noch mitgeben, sondern er sagt, das ist vielleicht mal ein eindringlicher Moment. Das ist dringlich. Das ist mir wichtig, ihr lieben Epheser. Und Gott hat schon gewusst, warum er das 2000 Jahre später immer noch Bibel nennt. Ausdrücklich. Wenn du alle diese Dinge siehst, jetzt nimmst du mal den Splitter aus dem Auge deines Nächsten weg. Das sagt er nicht, damit du über den Splitter deines Nächsten nachdenkst. Und er sagt, so, jetzt gucken wir mal hier. Wie schaut es denn mit dem Balken aus? Wie ist es denn? Wir tun es manchmal so leicht, gell? Den Splitter, wie leicht erkennen wir den? Das irgendwie, das ist so ein Menschheitsproblem. Das haben wir drauf. Und wie gut wir analysieren können. Ah, wir sind da manchmal so richtig gut. Und das ist eine Mahnung an den Balken im eigenen Auge. Meiner Meinung nach ist, wenn wir von geistlichem Kampf reden, ist das hier einer der Schwerpunkte unseres geistlichen Kampfes. Das musst du mit Gott erringen. Da musst du sagen, Gott, hier bleibe ich so viel schuldig. Gott, hilf mir, dass ich dieser Würde gerecht werden kann. Und da musst du manchmal in den geistlichen Nahkampf gehen mit deinem Schöpfer, damit er an dir arbeiten kann, damit du mit ihm ringen kannst, damit er etwas von sich bei dir hinterlassen kann. Das ist heftig. Manchmal gucken wir uns das an und sagen, naja, das kam heute in der Predigt vor, war ganz interessant. Stell dir vor, du gehst ins Badezimmer, guckst deinen Spiegel an und sagst, ah ja, okay, ah, so bin ich. Und dann machst du dir eine halbe Stunde lang Gedanken darüber, warum deine Familienmitglieder nicht ins Spiel kommen. Und dann gehst du aus dem Badezimmer wieder raus. Was für ein Quatsch. Dafür ist ein Spiegel nicht gedacht, dass ich davor stehe und darüber nachdenke, warum die anderen sich nicht sauber machen. Sondern wenn du ins Badezimmer gehst, dann ist der Spiegel für dich gedacht. Optimiere es so gut du kannst. Aber das ist für dich gedacht. Ja, aber auch für meinen Nächsten. Ja, ja, schon klar. Für dich. Für dich. Das ist ein brutaler, unschöner, geistlicher Kampf. Es ist Paulus ernst. Er ermahnt. Er ermahnt. Die Freude über das Himmelreich, unsere Würde, ist mit diesen Dingen verbunden. Ich habe nochmal alle vier Verse nochmal so aufgeschrieben. Viermal kommt das Wort Berufung vor. Ich habe es farblich ein bisschen abgehoben. Ich möchte es einfach nochmal so eine Minute so stehen lassen. Lies es dir nochmal in Ruhe durch. Ich habe ein paar Dinge unterstrichen. Was ist dein Gebiet? Wo sagt Gott, komm hier, gucken wir mal zusammen im Spiegel. Ich ermahne euch nun, dass ihr die Berufung würdig legt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut, Sanftmut, Geduld, ertragt einer den anderen. In Liebe, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist. Durch das Band des Friedens. Seid doch ein Leib, ein Geist. Ihr seid berufen zu einer Hoffnung eurer Berufung. Das verlässt die theoretische Ebene. Hier geht es nicht um Theorie. Hier geht es um einen inneren Kampf, der losgeht, wo Gott etwas lostreten möchte in uns. Das ist der Ausdruck, nämlich die Würde dieser Explosion, dieser Freudenexplosion, die in deinem Herzen stattgefunden hat. Daraus erwächst deine Würde. Und hier siehst du, wie du diese Würde, deine Würde, sichtbar machst. Und wenn wir fahrlässig damit umgehen, dann setzen wir all das aufs Spiel. Deswegen diese eindrückliche, ehrliche Ermahnung aus dem Epheserbrief. Sie bleibt jetzt einfach hier noch stehen. Ich sage so lang einfach mal Amen.